aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Ministerium für Recht und Menschenrechte unterstützt indonesische Nationalmannschaft durch Einbürgerung. Die Wahlkontrollbehörde Indonesiens wird die Wahlkommission von Timor-Leste einladen. Vizepräsident sagte, die extreme Armutsquote lag im März bei 0,83%. Indonesien und Timor-Leste verstärken Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Notfällen. Dutzende chinesische Unternehmer aus Jiangxi prüfen Investitionsmöglichkeiten in Indonesien. Asiatische Entwicklungsbank ADB hofft, dass die Regierung von Prabowo die Partnerschaft zur Energiewende fortsetzen wird. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Minister für Recht und Menschenrechte Supratman Andi Aktas hofft, dass die Unterstützung durch das Ministerium für Recht und Menschenrechte insbesondere im Zusammenhang mit der Einbürgerung einen echten Beitrag zur Qualifikation der indonesischen Nationalmannschaft für das Jahr 2026 leisten kann. Diese Hoffnung wurde am Donnerstag, den 19. September, vom Minister Supratman bei einer Pressekonferenz in Jakarta geäußert. Der Minister hofft ebenfalls, dass die Unterstützung der Nationalmannschaft Indonesiens guten Ruf auf der internationalen Bühne, insbesondere im Fußball, stärken kann. Er sagte, dass die Regierung, insbesondere das Ministerium für Recht und Menschenrechte, weiterhin die Unterstützung für den Fortschritt des Sports in Indonesien leisten werde. Inzwischen sagte der Generalvorsitzende des Indonesischen Fußballverbandes, Erick Thohir, dass die Einbürgerung ein ehrenhafter Weg sei. Er erklärte, dass laut der Regel des Internationalen Fußballverbandes FIFA jedes Land alle Spieler einbürgern könne. Erick Thohir fügte hinzu, dass das aktuelle Ziel der Regierung die Leistung der Nationalmannschaft verbessern solle. Die Wahlkontrollbehörde der Republik Indonesien plant, die Wahlkommission von Timor-Leste einzuladen. Die Einladung dient dazu, die Regionalleiterwahl 2024 in Indonesien direkt zu überwachen. Dieser Plan wurde am Mittwoch vom Leiter der Wahlkontrollbehörde der Republik Indonesien, Rahmat Bagja, nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Wahlerfahrungsaustausch mit der Wahlkommission von Timor-Leste in Jakarta übermittelt. Laut Bagja entsteht dieser Plan, weil die Wahlkommission von Timor-Leste die Aufgabe und Funktion habe, Wahlverstöße in Timor-Leste zu überwachen. Die Regionalleiterwahl wird gleichzeitig in 37 Provinzen und 508 Bezirken oder Städten durchgeführt. Diese Regionalwahl ist die größte Regionalleiterwahl in Indonesien. Laut Bagja ist es möglich, dass die Einladung zur Überwachung der Regionalleiterwahl ausgeweitet wird. Er sagte weiter, befreundete Länder in Südostasien wurden ebenfalls eingeladen. Indonesians Vice President Ma'ruf Amin sagte, dass es bis März 2024 zu einem Rückgang der extremen Armut um 0,83% kommen werde. Dies wurde vom Vizepräsidenten zum Ausdruck gebracht, als er am Mittwoch, den 18. September, an der Koordinierungssitzung zur Beschleunigung der Beseitigung extremer Armut und der Bereitstellung steuerlicher Anreize für extreme Armut im Jahr 2024 im Palast des Vizepräsidenten in Jakarta, zitiert von RRI, teilnahm. Unterdessen strebt die Regierung durch die Präsidialanweisung Nummer 4 von 2022 an, die Armutsquote bis 2024 auf 0% zu senken. Unterdessen forderte der Vizepräsident, dass der Trend zur Reduzierung extremer Armutsraten durch die Zusammenarbeit und Arbeit aller Beteiligten fortgesetzt werde. Dieses Koordinierungstreffen war mit Übergabe der Steueranreize für extreme Armut für 2024 verbunden. Diese Auszeichnung wurde an 130 Regionen bestehend aus 9 Provinzen, 22 Städten und 99 Bezirken verliehen, die bei der Reduzierung extremer Armut in ihren jeweiligen Regionen als erfolgreich erachtet wurden. Indonesien und Timor-Leste einigten sich darauf, die Zusammenarbeit im Bereich des Notfallmanagements, insbesondere im Luft- und Seeverkehr, zu stärken. Wie RRI.co.id berichtet, wurde diese Zusammenarbeit in der Unterzeichnung einer Absichtserklärung dargelegt, die am Donnerstag in Denpasar, Bali stattfand. Indonesien wurde durch den Leiter der Nationalen Such- und Rettungsagentur, Marshall Kusworo, vertreten, während Timor-Leste durch den Minister für Verkehr und Kommunikation, Miguel Marquez Gonzalves Manetelu, vertreten wurde. Die Zusammenarbeit umfasst den Informationsaustausch, Kommunikation und Koordination sowie die Steigerung der Personalkapazität durch Schulungen und gemeinsame Übungen. Zur Zusammenarbeit gehört auch der Austausch technischer Fachkenntnisse im Bereich Suche und Rettung durch Seminare, Workshops und Konferenzen. Laut Kusworo ist diese Zusammenarbeit wichtig, um die intensive Kommunikation und Koordination bei SAR-Einsätzen zu verbessern. Er sagte, dass der Schwerpunkt der Zusammenarbeit darin bestehe, Menschen in Notsituationen an der Grenze der beiden Länder sofortige Hilfe zu leisten. Unterdessen hofft Miguel, dass diese Zusammenarbeit Garantien für eine optimale Notfallbehandlung für die Bürger beider Länder bietet. Dutzende Unternehmer aus der Provinz Jiangxi in China trafen sich mit Vertretern des indonesischen-chinesischen Geschäftsrates ICBC, um die Investitionsmöglichkeiten für den Fabrikbau in Indonesien zu erkunden. Wie Antara von Xinhua am Donnerstag, den 19. September, berichtete, kam die Wirtschaftsdelegation aus verschiedenen Industriezweigen, darunter Hersteller von Reisetaschen, Medikamenten und Möbeln für Schulen. Bei dem Treffen, das im ICBC-Büro in Jakarta stattfand, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der ICBC, Hasan Kosasih Koh, dass die häufigste Frage, nach der sie fragten, das Investitionsklima und die von der indonesischen Regierung bereitgestellten Einrichtungen betraf. ICBC versprach, potenziellen Investoren aus China zu für Indonesien günstigen Konditionen bei der Einreise nach Indonesien zu helfen. Deshalb forderte er potenzielle Investoren auf, eine lokale Produktionslieferkette aufzubauen und Indonesien nicht nur als Montagestandort zu nutzen. Darüber hinaus betonte er, dass die indonesische Regierung die Investitionsfreundlichkeit erhöhen sollte, um mehr ausländisches Kapital anzuziehen. ICBC hat sie in den letzten Wochen mit einer Reihe von Geschäftsleuten aus chinesischen Provinzen getroffen. Die Asiatische Entwicklungsbank ADB hofft, Die Zusammenarbeit beim Energiewendeprogramm in Indonesien während der neuen Regierung unter der Führung von Prabowo Subianto fortzusetzen. Dies sagte ADB-Vizepräsident Scott Morris, zitiert von Antara am Donnerstag in Peking. Scott Morris, der für die Region Ostasien, Südostasien und den Pazifik zuständig ist, vermittelte dies auf dem von der ADB organisierten Ostasien-Forum 2024, um eine Reihe von Herausforderungen in der Region bei der Bewältigung des Klimawandels und Partnerschaften mit der ADB zu diskutieren. Indonesien und ADB haben sich darauf geeinigt, die Umsetzung der vorzeitigen Stilllegung von Kohlenkraftwerken oder PLTU zu beschleunigen. Der Ersatz des Kraftwerks durch neue, umweltfreundliche Energie in Indonesien erfolgte im Rahmen der Energy Transition Mechanism oder ETM-Finanzierung. Das Programm wird von der ADB in Zusammenarbeit zwischen der Regierung, privaten Investoren und Philanthropen finanziert. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.107,45 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.200,57 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.373,20 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 64-78%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Komentar hat heute das Thema die UN-Generalversammlung verabschiedet eine Resolution zur Beendigung der israelischen Besatzung in Palästina. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Mittwoch, den 18. September, eine Resolution verabschiedet, in der sie fordert, dass Israel seine rechtwidrige Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten innerhalb eines Jahres beendet. Diese Resolution stimmten 120 Länder zu, darunter auch Indonesien. Mittlerweile sind 14 weitere Länder dagegen und 43 Länder enthielten sich der Stimme. Die Resolution kam als Reaktion auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinten Nationen am letzten Juli, in dem es hieß, dass die Präsenz Israels, dass die Präsenz Israels in den palästinensischen Gebieten rechtswidrig ist und beendet werden muss. Die UN-Resolution fordert Israel zur Einhaltung des Völkerrechts auf und fordert den Abzug aller seiner Truppen aus den palästinensischen Gebieten. Darüber hinaus muss Israel unverzüglich alle neuen Siedlungsaktivitäten und die Evakuierung von Siedlern aus den besetzten palästinensischen Gebieten stoppen und die im besetzten Westjordanland errichtete Trennmauer teilweise abbauen. In der Resolution wird klar dargelegt, dass die Besetzung palästinensischen Territoriums durch Israel nach internationalem Recht illegal ist. Es wurde auch betont, dass das palästinensische Volk auf der Grundlage der UN-Charta das Recht auf Selbstbestimmung hat. Die Resolution erinnert die Welt daran, dass die palästinensischen Fragen in der ständigen Verantwortung der Vereinten Nationen liegt, bis sie im Einklang mit dem Völkerrecht gelöst wird, und betont, wie wichtig es ist, dass Israel die 1967 begonnene Besatzung beendet. Mit der Resolution fordern die Vereinten Nationen die Länder auf, Sanktionen gegen diejenigen zu verhängen, die für die Aufrechterhaltung der israelischen Präsenz in der Region verantwortlich sind, und Waffenexporte nach Israel zu stoppen, wenn der Verdacht besteht, dass sie dort eingesetzt werden. Darüber hinaus ist Israel verpflichtet, den Palästinensern eine Entschädigung für den durch seine Besatzung verursachten Schaden zu zahlen. Die Länder werden außerdem auch gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um Handel oder Investitionen zu verhindern, die die Präsenz Israels in der Region aufrechterhalten. Darüber hinaus wurde UN-Generalsekretär Antonio Guterres gebeten, innerhalb von 3 Monaten nach Verabschiedung der Resolution einen Brief über die Umsetzung der Resolution vorzulegen, ebenso wie die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs. Gutachten des Internationalen Gerichtshofs ist die Resolution nicht rechtsverbindlich. Dennoch hat es immer noch ein hohes politisches Gewicht. Die Unterstützung von 120 Ländern spiegelt die Stimmung der internationalen Gemeinschaft wider, die die Unterstützung für Israel schwächen könnte. Die einjährige Frist verliert ihm aus völkerrechtlicher Sicht mehr Gewicht. Es bleibt zu hoffen, dass Israel diese von der Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten angenommene Resolution fristgerecht einhält, damit der anhaltende Konflikt, der dem palästinensischen Volk Leid gebracht hat, sofort beendet werden kann. Das war der Kommentar.
Hier sind historische Ereignisse, die am 20. September in einigen Teilen der Welt passiert. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 20. September 1946, als die Filmfestspiele von Cannes zum ersten Mal stattfanden. Das Cannes Festival ist ein jährliches Filmfestival, das in Cannes, Frankreich stattfindet. Das Festival zeigt neue Filme aller Genres, darunter auch Dokumentarfilme aus der ganzen Welt, das erstmals am 20. September 1946 stattfindende Festival findet im Palais des Festivals et des Congrès statt. Die französische Regierung hat die Wiederbelebung des Festivals Cannes genehmigt, um die Touristen wieder an die französische Riviera zu locken. An diesem Festival nahmen 18 Länder teil. Die Festspiele von Cannes gehören neben den Filmfestspielen von Venedig in Italien und den internationalen Filmfestspielen Berlin in Deutschland zu den drei größten Festivals der Welt. Wir wenden uns dem Ereignis vom 20. September 2004 zu. Als Susilo Bambang Yudhoyono und Yusuf Kalla zum ersten direkt vom indonesischen Volk gewählten Präsidenten und Vizepräsidenten gewählt wurden. Susilo Bambang Yudhoyono wurde zum sechsten Präsidenten der Republik Indonesien gewählt. Er wurde bei den Parlamentswahlen 2004 mit Yusuf Kalla zusammengebracht, einem Geschäftsmann und Politiker. Zu dieser Zeit fanden in Indonesien zum ersten Mal direkte Parlamentswahlen für den Präsidenten und den Vizepräsidenten statt. Yusuf Kalla wird der 10. Vizepräsident der Republik Indonesien. Beide wurden in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 20. September 2004 offiziell zum Präsidenten und Vizepräsidenten der Republik Indonesien für 2004 bis 2009 gewählt. Bei der Wahl erhielt das Paar rund 60% der Stimmen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 20. September 2017, als Hurrikan Maria Puerto Rico traf. Am 20. September 2017 traf Zyklon Maria Puerto Rico, ein US-Territorium in der Karibik, in dem rund 3 Millionen Menschen leben. Hurrikan Maria ist ein Zyklon, der im Atlantischen Ozean entstanden ist und ein Zyklon der Kategorie 5 auf der Saffir-Simpson-Skala ist, der höchsten Kategorie mit den schlimmsten Schäden. Dieser Zyklon forderte 2.975 Todesopfer und verursachte einen Schaden von über 90 Milliarden US-Dollar. Hurrikan Maria war der 10. stärkste atlantische Wirbelsturm, der jemals registriert wurde. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Padamu namun kau milik sahabatku, dilema hati andai ku bisa berkata sejujurnya, yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia. Oh, pilihlah aku yang mampu mencinta.
Voice of Indonesia.
Di seluruh unsur Indonesian bahanut wajar das tema Indonesian Stack di zaman Arbeit dari halal certifi cirung in Europa. Dari generasi kerja das Indonesian Religions Ministeriums Ali Ramdhani Zakte das dari Indonesian Religions Minister Yakut Khalil Komas gecait in Europa zai di zaman Arbeit bei den Halal-Zertifizierung zu stärken. wie auf der Seite der Nachrichtenagentur Antara am Mittwoch, den 18. September 2025 zitiert, sagte Ali Ramdhani in einer Erklärung am Mittwoch in Jakarta, dass der Religionsminister die Zeit mit einer Reihe von Tagesordnungen in Europa sei, darunter auch die Teilnahme an der Unterzeichnung einer gegenseitigen Anerkennungsvereinbarung MRA über die gegenseitige Anerkennung von Halal-Zertifikaten zwischen dem Religionsministerium und der ausländischen Halal-Institution LHLN Italiens. Nach der Pressemitteilung des Religionsministeriums am Mittwoch, den 18. September, sagte der Generalsekretär des Religionsministeriums Ali Ramdhani, dass diese Bemühungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der obligatorischen Halal-Zertifizierung-Richtlinie am 17. Oktober 2025 gesetzlich vorgeschrieben seien. Es gibt drei Produktgruppen, die am Ende der ersten Stufe Halal zertifiziert sein müssen, nämlich Lebensmittel und Getränke, Rohstoffe, Lebensmittelzusatzstoffe und Hilfsstoffe für Lebensmittel und Getränkeprodukte und Schlachtprodukte und Schlachtdienstleistungen. Nach Angaben des Generalsekretariats des Religionsministeriums ist der Religionsminister vom 18. bis zum 20. September bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung über gegenseitige Anerkennung mit Halal Qualitätskontrolle Italiens und mit Halal Behörde sowie bei der Abhaltung eines Treffens zur Erörterung der Frage der Halal Produkte aus beiden Ländern anwesend. Die Regierung beschloss auf einer begrenzten Sitzung am 15. Mai 2025 an der eine Reihe hochrangiger indonesischer Kabinettsminister teilnahm, die Umsetzung der Halal-Zertifizierungspflichten, insbesondere für Lebensmittel und Getränkeprodukte von Kleinst- und Kleinunternehmen UKM, zu verschieben. Mittlerweile wurde die schrittweise Umsetzung dieser Politik von Oktober 2025 auf Oktober 2026 verlängert. Dabei handelt es sich um eine Form der Regierungsbeteiligung an UKM. Mit dieser Verzögerung erhalten UKM die Möglichkeit, sich um ihre Unternehmensidentifikationsnummer zu kümmern und bis Oktober 2026 eine Halal-Zertifizierung zu beantragen. Ramdhani sagte auch, dass diese Aktivität für den 18. bis zum 20. September 2025 geplant sei. Laut ihm wird der Religionsminister aus Italien seinen Arbeitsbesuch in Frankreich fortsetzen. Es hieß, dass Religionsminister Ramdhani einem Auftrag von Präsident Joko Widodo nachgekommen sei. Am 38. Internationalen Friedenstreffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron teilzunehmen. Diese Veranstaltung soll am 22. September 2025 stattfinden. Das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen den Nikkekuchen vorstellen. Die Würstchen der Provinz Gorontalo liegt auf der Minahasa-Insel und grenzt im Süden direkt an die Tumini-Bucht. Es ist nicht verwunderlich, dass die Provinz Gorontalo mit reichlich Meeresprodukten gesegnet ist. Diese Meeresprodukte werden von den Einheimischen zu einer Vielzahl köstlicher kulinarischer Köstlichkeiten verarbeitet. Wir nehmen an, einer davon ist der Nikkepergedel von Nikkefisch. Pergedel selbst ist eigentlich kein Lebensmittel aus Gorontalo. Der Begriff Pergedel kommt von einem typisch holländischen Fleischversion namens Frikadeller. Frikadelle wird aus Hackfleisch hergestellt, das zerkleinert und dann gebraten wird. Während Pergedel in Indonesien aus Kartoffeln hergestellt wird, denen manchmal nur etwas Hackfleisch oder Corned Beef beigefügt wird oder die sogar überhaupt kein Fleisch enthalten. Die Würstchen Nikkepergedel werden aus Nikkefisch hergestellt. Der Nikkefisch ist auch als Duofisch bekannt. Seine Größe ist sehr klein, etwa 5 cm lang. Duofisch ist berühmt für seinen köstlichen und herzhaften Geschmack. Um Pergedel Nikke herzustellen, wird Nikkefisch mit Weizenmehl, Zwiebeln und Knoblauch sowie Hühnereiern vermischt. Anschließend wird die Mischung frittiert. Nikkepergedel schmecken so lecker und knusprig und wird normalerweise mit scharfem Reis und rica-rica Chili-Sauce gegessen. Dieses kulinarische Gericht ist nicht nur köstlich, sondern hat auch viele Vorteile, denn Nikkefisch ist reich an Proteinen und Kalzium. Dieses kulinarische Vergnügen ist in verschiedenen Restaurants in Gorontalo leicht zu finden. Der Preis ist relativ günstig, etwa 1.000 bis 2.000 Rupiah pro Stück. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Nikkekuchen. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Lies und Das. Heute berichten wir davon, der Leiter der Sprachagentur tritt in die Liste Time 100 AI 2024 ein. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, das Time Magazine hat E. Aminuddin Aziz zu einem der 100 einflussreichsten Menschen im Bereich der künstlichen Intelligenz 2024 gekürt. Time schrieb, Das Sterleiter der Agentur für Sprachentwicklung und Beratung Order of Indonesisch Badan Bahasa im Ministerium für Forschung und Technologie eine wichtige Rolle bei der Erhaltung oder Wiederbelebung von mehr als 700 Regionalsprachen in Indonesien gespielt hat. Der 57-jährige Mann, der in Ciamis, West Java geboren wurde, wird als eine einflussreiche Figur bei der Überwachung des Programms zur Wiederbelebung der Regionalsprachen angesehen. Das als ein Teil von Merdeka Belajar Episode 17 im Februar 2022 lanciert wurde. Liebe Zuhörer, angesichts des Aussterbens der Regionalsprachen hat sich Aminuddin entschlossen, konkrete Schritte zu setzen, um die Existenz der Regionalsprachen zu retten. Er dokumentiert physikalisch, indem er Bücher, Grammatiken, Wörterbücher und so weiter sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form. Er erstellte einen Korpus, der eine Sammlung von Sprachdaten aus Manuskripten und anderen Dokumenten sowie von lokalen gesprochenen Sprachen enthält, die in einer Big Data Datenbank zusammengefasst werden. Daher kümmert die Sprachagentur für initiative Projekte zur Wiederbelebung der lokalen Sprachen. Liebe Zuhörer, erstens gibt es die Sprachlebendigkeitsuntersuchung oder auf Englisch Language Vitality Study, in der der Vitalitätsgrad einer Sprache durch die Anzahl der Sprecher und die Verwendung der lokalen Sprache erfasst wird. Zweitens gibt es die Sprachkarte in Indonesien oder auf Deutsch Language Map in Indonesia. Die Informationen über die geografische Verteilung von Sprachen, Dialekten und Subdialekten bietet. Drittens kann die künstliche Intelligenz auch für die Übersetzung von Sprachen eingesetzt werden. Viertens wird die Sprachagentur mit Unterstützung von der künstlichen Intelligenz regionale Sprachkompetenztests erproben. Beispielsweise der indonesische Sprachfähigkeitstest oder auf Englisch Indonesian Language Proficiency Test, bei dem ein schriftlicher Test durchgeführt wird. Dieser Sprachtest kann auch mit der künstlichen Intelligenzunterstützung ausgeführt werden. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Lies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören! Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten. Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen wie ein regional Poplied aus Aceh, über das vor allem auf der Plattform TikTok viel gesprochen wird. Das Lied trägt den Titel Meshare Share. Dieses Lied ist ein Werk von Kiu Neubach Endatu und wurde von Safira Amalia gesungen. Das Lied wurde erstmal am 18. Dezember 2021 auf dem YouTube-Kanal von 41 Project offiziell veröffentlicht und hat bis heute die Aufmerksamkeit von fast 8 Millionen Zuschauern auf sich gezogen. Meshare Share ist ein Lied aus Aceh, das eine wichtige Botschaft über das Geist der gegenseitigen Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeit enthält. Die Texte beschreiben das Leben der Menschen in Aceh, insbesondere der Fischer und Bauern, die bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben zusammenarbeiten. Auch das Lied Meshare Share lädt zum Verzehr der einigen Produkte sein. Dieser Wert der gegenseitigen Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Schaffung einer wohlhabenden und wohlhabenden Leben in Aceh. Mit Rhythm und bedeutungsvollen Texten gelingt es, Meshare Share traditionelle Werte zu einem Poplied zu erheben, der heute relevant ist. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Meshare Share, gesungen von Safara Amalia. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Panjang tak kole pada kau. jampang talake, jampang talake ranom sigapu. Kaye panjang takon he panjang takon le pane ko dua beta bobo alamasinya rakan tedile jampang talake jampang talake ranum sigapu tae kaye panjang takole panjang takole pane ko dua beta bobo alah masih nyarakan tedile jampang talake ranup sigapu jampang talake ranup.